Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
B2B, Marketing und Sales. Unsere besten Tipps, um Leads zu gewinnen und diese strukturiert zum Sale zu führen. Dazu haben Thomas Reck von unserem Partner Insight Consulting und ich vor ein paar Wochen ein Doppelwebinar gemacht, wo wir unsere besten Tipps und Tricks geteilt haben. So, Thomas hatte den Schwerpunkt auf dem ganzen Thema LinkedIn und Content dort. Ich habe halt eben dann den Teil Marketing Automation und Leads zum Sale führen geteilt. So, es gab dermaßen viele Rückfragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass wir die in dem geplanten Zeitrahmen nicht alle beantworten konnten und deswegen haben wir ganz spontan danach beschlossen, dass wir das Ganze nochmal als Session aufnehmen und da dann alle Fragen auch beantworten. So, die heutige Podcast-Episode ist genau diese Q&A-Session, wo vornehmlich Thomas ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema Content auf LinkedIn beantwortet und dann noch ein paar Fragen zum Thema Marketing Automation werde ich dann beantworten in dieser Folge. Du findest in den Shownotes auch den Link zu dem gesamten Webinar, wo wir über 90 Minuten lang ganz, ganz viel Wissen teilen, plus auch den Link zu der Videosession mit den Q&As. Und ja, das ist jetzt mal eine Außer-der-Reihe-Folge, die wir mal in dem Format testen wollten. Wenn dir das Ganze gut gefällt, gerne auch Feedback geben, dann können wir solche Q&A-Sessions gerne auch häufiger machen. Jetzt aber viel Spaß mit all den Fragen rund um das Thema LinkedIn und auch um das Thema Content-Marketing. Viel Spaß! Wir machen heute eine Q&A zum Thema LinkedIn, insbesondere Organic und Personal Branding, denn wir haben ein gemeinsames Webinar, der Thomas von Insight Consulting und ich haben ein Webinar gemacht, wo wir ganz viele B2B-Tipps rausgehauen haben und die Fragen, die nachher kamen zum Thema Personal Branding, haben uns so, zeitlich überfordert, dass wir es nicht mehr schaffen konnten und deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt einfach eine neue Session, sitzen jetzt hier und recorden das Ganze sowohl mit Video als auch mit Ton, sodass wir das dann im Nachgang ausspielen können. So, Thomas, ich habe einen Riesenberg an Fragen jetzt hier für dich mit dabei. Bist du ready?
Ich bin ready und ich freue mich, dass wir jetzt hier nochmal alles beantworten können in 30 Minuten, was im Webinar nicht mehr geklappt hat.
Sehr schön, genau. Also du hattest alle möglichen Tipps gezeigt zum Thema, wie kann ich irgendwie mein Profil aufbauen, wie kann ich darüber Sichtbarkeit herstellen und wie kann ich darüber dann halt eben auch Leads und dann auch mittelfristig Kunden generieren. Und da kamen echt viele Fragen. Zum Beispiel, starten wir direkt mal mit der ersten rein. Die Laura hatte gefragt in Richtung Zeitinvest. Also da war die Frage, 3 Stunden im Monat oder jede Person im Team soll 3 Stunden pro Monat investieren? War so die sehr konkrete Frage. Ich verallgemeine das einfach mal. Wie viel steckst du persönlich in LinkedIn rein pro Woche? Und was sagst du, was ist so das Minimum, was man rein investieren muss, damit LinkedIn einen auch wirklich was bringt?
Also ich sag mal so, erstens beantworte ich es jetzt mal so, wie wir es bei Kunden aufbauen. Und dann sage ich mal, wie wir es bei uns machen. Bei uns machen wir es einen Tick intensiver. Im Normalfall ist es immer so, dass wir einmal den CEO haben oder die CEO, die so 3 Stunden bis 5 Stunden im Monat investiert. Das bedeutet, so eine gute Stunde die Woche sollte investiert werden. Man kann es aber auch runterdrücken bis zu 60 oder 90 Minuten im Monat. Also wir haben auch wirklich Kunden, die beispielsweise nur 1 Stunde im Monat investieren. Die haben dann aber ein Team oder jemanden aus dem Assistenzteam oder aus dem Marketingteam, die dann rund 3 Stunden die Woche investieren. So. Und somit haben wir dann, sage ich mal, eine Unterscheidung zwischen operativen Aufgaben, die beim Team liegen, zum Beispiel Account-Routinen etc. und, sage ich mal, dem CEO, der 1 Stunde in der Woche investiert und letztendlich Input zu Content gibt und Input, sage ich mal, zu den wichtigsten Themen gibt. Wie machen wir es intern? Also bei uns ist es so, dass tatsächlich ein Vollzeit-Mitarbeiter in dem Account sitzt und eigentlich mehrere Stunden über den Tag hinweg da drin ist, immer wieder. Ich selber bin natürlich auch auf LinkedIn, ja, weiß ich nicht, 2-3 Mal jeweils 10 Minuten, so würde ich sagen, bin ich da mit dabei. Aber eine Person managt, sag ich mal, den kompletten Account. Aber um es zu verallgemeinern, ich würde sagen, man sollte mindestens 1/2 Stunde am Tag was machen, sonst bringt es nichts. Weil die Interaktion, das Beantworten von Kommentaren, das ist schon zeitaufwendig. Und nur was zu posten und nicht zu interagieren, bringt dann leider auch nichts.
Ähnliche Erfahrungen habe ich auch. Also ich meine, ich investiere auch relativ viel Zeit selbst in LinkedIn rein und ich glaube, ich kann im Mittel sagen, also 3/4 Stunde bis Stunde am Tag sind es wahrscheinlich im Schnitt so, auch mit der Erstellung von Content, Interaktion, reagieren auf Nachrichten. Allein das Beantworten von Nachrichten, von relevanten Nachrichten ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Also insofern, die Zeiten muss man halt eben dann auch irgendwann freiräumen.
Ja, voll.
Die Christina fragt, empfiehlt ihr, Profile Content in Deutsch und Englisch zu schreiben? Zielgruppe ist beides. Schwerpunkt ist allerdings Deutschland.
Also Profil kann ja jeder mehrsprachig anlegen. Würde ich auch empfehlen, das zu machen, weil es ist jetzt nicht viel extra Aufwand. Und die Sprache würde ich auf die Zielgruppe zu fokussieren, die im Vordergrund steht. Also wenn du jetzt Schwerpunkt Deutschland hast, wie du gerade beschrieben hast, würde ich auch ganz klar Deutsch machen und das nicht zu kompliziert machen und dann die Sachen doppelt zu posten. Das bringt alles nicht, fokussiere dich auf eine Zielgruppe. Das funktioniert am besten.
So, Thema Fokussierung. Der Justin hat gefragt, wie ist das bei großen Unternehmen, die schon sehr viele unterschiedliche Produktsparten haben? Auf welches Produkt soll das Profil des CEOs optimiert werden? Jetzt sag nicht, es kommt drauf an.
Eigentlich ganz klare Empfehlung, wenn wir, sag ich mal, eine Firma haben, 100 oder 500 oder, sag ich mal, ein paar tausend Leute, dann macht es nicht viel Sinn, mit dem CEO eine spezifische Zielgruppe anzugehen oder ein spezifisches Produkt zu repräsentieren, sondern im Normalfall, wenn der CEO 1000 Mitarbeiter hat, dann hat er ganz andere Themen, über die er spricht, Stakeholder-Kommunikation, vielleicht auch politische Interessen zu vertreten, allgemein Einblick in die Firma, in die Kultur zu geben. Die spezifischen Thematisierungen sollten dann, sage ich mal, von einem Head of Sales oder von einem, sage ich mal, spezifischen, einer Person, die tiefer in der Organisation ist, kommen. Aber der CEO sollte sich, wenn das Unternehmen größer ist, wie jetzt auch hier in der Frage beschrieben ist, sollte sich ganzheitlich auf die Organisation fokussieren und jetzt nicht ein spezifisches Produkt repräsentieren, sondern das können dann wieder Leute, Abteilungsleiter, das C-Level oder wer auch immer machen. Aber der CEO steht dann eher ganzheitlich für die Organisation.
So, eine anonyme Frage kam auch rein. Was haltet ihr von bezahlten Werbeanzeigen auf LinkedIn? Bisherige Erfahrung, teuer und wenig effektiv. Wie sind deine Erfahrungen?
Also wir schalten jetzt seit mittlerweile 1,5 Jahren oder sogar 2 Jahren schon LinkedIn-Ads mit so 10.000 Euro, 15.000 Euro Werbebudget im Monat. Also schon ein bisschen was, was da reingeht. Und ja, es ist teuer, wenn man es mit anderen Plattformen vergleicht. Hast du ganz andere CPMs etc. Du hast aber halt auch eine ganz andere Qualität an Menschen. Das heißt, du erreichst halt CEOs, C-Levels, Executives etc. Und wenn man es mit der richtigen Strategie macht, dann bringt es was. Also wir würden das auch nicht seit 2 Jahren so intensiv machen, wenn wir nicht sagen könnten, okay, das bringt uns auch was. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dem Ganzen Zeit zu geben und auch mit genug Budget anzutesten. Weil sonst kommen auch immer wieder Leute, die sagen, ja, wir haben hier mal für 1.000 Euro eine Anzeige geschaltet, das hat nicht funktioniert. So funktioniert halt B2B-Sales nicht. Du schaltest nicht eine Anzeige und dann klickt jemand und kauft sofort. Sondern du musst halt Leute über Monate, über Jahre teilweise educaten. Das heißt, wir haben auch teilweise halt Kunden, die gucken sich über ein Jahr lang Ads an und natürlich auch den organischen Content und kaufen dann. So, jetzt die Frage, wenn ich nach 6 Monaten sage, es funktioniert nicht, dann mag das nach 6 Monaten der Fall sein, aber wenn wir es halt langfristig sehen, dann kann es schon sehr effektiv und sehr gut sein.
Ja, ich meine, wir begleiten auch eine ganze Reihe, also ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Kunden sind B2B-Unternehmen. Da sind auch sehr viele dabei, die dann auch LinkedIn-Ads sehr intensiv nutzen. Und wir sehen auch, ja, man kann da wahnsinnig gut Geld verbrennen. Also einfach, weil die CPCs auch echt brutal hoch sein können. Aber du kannst auch super Targeting machen. Mach es nicht zu spitz, ist so die Erfahrung. Weil wenn die Zielgruppe zu klein ist, dann passiert eine Frau auch zu wenig. Aber teste mit den Zielgruppen, teste mit Creatives. Nur weil es B2B ist, mach bitte nicht langweilig das, was alle anderen da auch irgendwie im Feed machen. Dann gibt dem ganzen Gesicht, man macht da auch, trau dich auch mal ein paar andere Sachen zu machen und dann kannst du das zur direkten Lead-Generierung nutzen. Du kannst es halt nutzen, um, sag ich mal, auch dieses Thema Thought Leadership aufzubauen und aus unserer Erfahrung, gut gemachte LinkedIn-Ads sind super wertvoll, aber sie sind halt auch nicht alleine so. Also du schaltest nicht irgendwie deine 10 oder gibst einfach mal 2.000 Euro in LinkedIn-Ads aus und die Leute rennen dir die Hütte ein. Also es muss halt strategisch auch angegangen werden und du brauchst auch ein bisschen Atem dafür.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Der Jan möchte wissen, wonach bewertet man gute Posts? So, was sind, sagen wir mal, Kennzahlen, Metriken, auf die man achten sollte, ob ein Post funktioniert hat oder nicht?
Jetzt kommt der Punkt, es kommt drauf an. Natürlich kann man Beiträge sehr, sehr objektiv an Likes, Kommentaren und Reichweite bewerten. Und das mag auch bei den meisten immer der erste Indikator sein. Ich würde ganz stark darauf aufpassen, mich nicht in Likes, Kommentaren und Reichweiten zu verfangen. Denn letztendlich machen wir in den meisten Fällen die LinkedIn-Kommunikation nicht, um Likes, Reichweite und Kommentare zu erzielen, sondern um Sales zu machen oder Recruiting zu betreiben. So. Und in manchen Fällen auch, um eine Brand aufzubauen. Da zählt dann wieder, sag ich mal, dieses Engagement mehr. Aber ich bewerte einen guten Post anhand daran, hat er die richtigen Leute auf mein Profil gelenkt, haben die richtigen Leute interagiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Post habe, der, sag ich mal, 10.000 Menschen erreicht, 100 Likes hat und 20 Kommentare und unter diesen 100 Likern, die ich ja sehen kann, die Views kann ich ja nicht sehen, wer genau das ist. Da ist bei 100 Leuten niemand dabei, der aus meiner Zielgruppe ist und den ich erreichen will. Dann sage ich, okay, der Post hat vielleicht jetzt 10.000 Views, aber gebracht hat es mir nicht wirklich was, weil ich nicht die richtigen Leute erreicht habe. Dann mache ich vielleicht eine Woche später einen Beitrag, jetzt ein reales Beispiel, ein Video, 60 Sekunden, wo ich inhaltlich über LinkedIn spreche, habe ich vor einem Monat oder so wieder gemacht, erreicht vielleicht nur 3.000 Menschen, es liken nur 30 Leute und kommentieren nur 5. Wenn aber unter diesen 30 Leuten dann 8 Leute sind, wo ich sage, ey, Agentur-CEO oder Tech-CEO, mega relevant für mich und der liked, ist es ein gutes Zeichen. Das heißt, objektiv gesehen würde ich sagen, der Post hat schlechter performt, hat aber die richtigen Leute erreicht. Und deswegen würde ich ganz, ganz stark darauf achten, durchzugucken, erreiche ich die richtigen Menschen und spüre ich auch eine gewisse Interaktion in den Nachrichten. Das heißt, wenn ich jetzt, also so machen wir es zum Beispiel, wenn uns jemand eine Anfrage schickt, dann schreiben wir, hey, Robin, ich habe danke für deine Anfrage, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und wenn dann halt der Robin schreibt, ich habe dein Video auf der OMR zu dem Thema gesehen, war gut, dann ist es wieder für mich ein qualitativer Indikator, okay, dieser Post hat funktioniert. Deswegen lieber auf die Zielgruppe gucken und bekomme ich qualitatives Feedback von der Zielgruppe zu meinem Beitrag, anstatt einfach nur auf Reichweite zu gucken. Ich habe gerade heute wieder einen Post gesehen von jemandem, amerikanischer CEO, so 10, 20 Mio ARR-Unternehmen. Und er hat gesagt, er hat sein LinkedIn aufgebaut vor 2 Jahren, nur mit Memes erstmal. Und hat er zwar dann Millionen von Menschen erreicht, aber hat ihm nichts gebracht, weil jemand, der ein Meme liked, ist halt nicht der, der irgendwie $500 im Monat für eine Software zahlt so oder diese Entscheidungskraft hat im Normalfall. Und hat dann umgestiegen und hat nur noch inhaltliche Sachen gepostet. Sein Reach ist halt -80% gegangen, aber er hat angefangen halt Sales mit dem Content zu machen, weil er halt inhaltlich Mehrwert geboten hat. Und deswegen fokussiert euch lieber auf Quality Content und Quality Zielgruppe als einfach nur auf Reichweite.
Ja, so handhabe ich es auch. Also ich sehe das bei mir, wenn ich Posts mache, die sagen eine höhere 5-stellige oder 6-stellige Anzahl an Views haben. Ich gucke mir dann immer an, wen habe ich danach an Followern dazu gewonnen. Und das sind meistens Posts, wo die Follower überhaupt nicht zu dem passen, mit wem wir eigentlich zusammenarbeiten. Also da sind keine Zielkunden von uns drin. Da sind nicht die Marketingentscheiderinnen und Entscheider, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, vorhanden. Ist cool, wenn man darüber auch Reichweite kriegt. Das streichelt das Ego ein kleines bisschen. Aber es ist halt keine Kennzahl, mit der wir irgendwie Geschäft machen können. Also insofern, schau einfach da, was macht für dein Geschäft Sinn und schau dann, dass du da die Qualität gesteigert kriegst. Es ist nämlich viel mehr als diese quantitative Betrachtung. Dann hat der Hauke gefragt, Kontinuität ist Schlüssel, hast du im Webinar gesagt. So, jetzt eine Frage, gilt das bei Organic oder gilt das halt eben auch bei Ads?
Ich glaube, ich habe es vorher schon kurz angerissen, 100% ist auch bei Ads Consistency und Kontinuität der Schlüssel. Weil wenn ich jetzt sage, ich schalte selbst für 5.000 Euro für einen Monat Ads, bringt nicht so viel, weil dieser Trust-Cycle, wenn ich auf eine kalte Zielgruppe Ads schalte, der ist viel, viel länger als einen Monat. Teilweise braucht man, ich weiß nicht, ob du es im Webinar gesagt hast, 30, 40 Touchpoints zu einem Zielkunden, bis da mal was passiert. Und das kriege ich halt sehr, sehr schwierig in einem Monat hin. Deswegen genug Budget nehmen und genug Zeit dem Ganzen geben und auf jeden Fall kontinuierlich machen.
Ja, definitiv. Plus noch ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema Lernkurve. Also ich meine, ich schalte jetzt seit, weiß nicht, glaube ich, 16, 17 Jahren schalte ich Ads, nicht bei LinkedIn, also zum Beispiel Google Ads, aber du lernst mit jeder Anzeige jeden Monat ein bisschen was dazu, wenn du viel testest. Und diese Lernkurve ist entscheidend und das ist halt eben auch zum Thema Kontinuität ein extrem unterschätzter Faktor, wie viel besser deine Ads werden, wenn du kontinuierlich testest. Also insofern, ja, bitte kontinuierlich weitermachen. So, die Carina möchte wissen, wie wertet ihr die Insights von mehreren LinkedIn-Accounts aus? Also das heißt, wenn man mehrere Profile betreut und vor allen Dingen, wer übernimmt diese Auswertung?
Ja, also es gibt verschiedene Tools, wie beispielsweise Shield, habe ich aber auch im Webinar, glaube ich, schon gesagt, würde ich nicht empfehlen, externe Tools zu nutzen, auch wenn sie dir jetzt erstmal Zeit ersparen würden, weil du da alle Accounts zusammenfassen kannst. Ganz simpel, du gehst in den Account, kannst du die Analytics runterladen oder screenshotten, packst es in eine Präsentation und ziehst dann halt Schlüsse draus. Wer macht es? Im Normalfall der operative Support des LinkedIn-Accounts, also das Marketing oder die Assistenzkraft. Das sollte man nicht jede Woche machen. Das muss man auch nicht unbedingt jeden Monat machen aus meiner Sicht, sondern wenn man wirklich, wir haben es jetzt intern auf quarterly basis, wenn man sich einmal im Quartal hinsetzt, die letzten 3 Monate Revue passieren lässt und wirklich sich anguckt, wen haben wir erreicht, was waren die besten Beiträge, was waren die schlechtesten Beiträge und daraus Schlüsse fürs nächste Quartal zieht, ist das viel, viel besser. Vor allem, wenn man das halt für 4 oder 5 Accounts macht, wie man da monatlich versucht, irgendwas zu machen, weil man testet ja auch, man probiert Sachen, dann testet man Sachen 2 oder 3 Mal und ein Monat ist da relativ wenig Zeit. Deswegen Empfehlung, einmal im Quartal Analytics aus dem LinkedIn-Account ziehen, in einen Excel-Sheet oder in der Präsentation packen und dann Schlüsse ziehen.
Sehr schön. So, nächste Frage. Der Justin möchte wissen, funktioniert Videocontent mittlerweile gut auf LinkedIn und wenn ja, welcher?
Also früher hat er auf jeden Fall besser funktioniert. Ist aber auch die Frage, was bedeutet gut? Im ersten Fall oder im erster Punkt, Videocontent bekommt viel, viel weniger Reichweite. Das heißt, ich poste ein Video von dieser Session jetzt hier 30 Sekunden, erreicht vielleicht 3000 Leute, ich mache ein Bild und schreibe einen Text dazu. Wahrscheinlichkeit, dass es 10.000 Leute erreicht, ist sehr, sehr hoch. So, das heißt, von der Reach-Share performt ein Video schlechter, aber ich habe extrem viele Vorteile, wenn jemand ein Video von mir guckt, wo ich 60 Sekunden in die Kamera rede. Ich baue viel schneller Vertrauen auf. Die Person kann mich greifen in gewisser Weise. Also es entsteht da ganz, ganz viel an Vorteilen und ich würde sagen, jede gute Strategie sollte Video mit rein, wenn du dich damit wohlfühlst. Ich würde nicht sagen, mach es unbedingt, wenn du sagst, ich habe da keinen Bock drauf und ich brauche da 3 Stunden, um 60-sekündiges Video aufzunehmen. Dann sage ich, okay, mach's nicht. Es gibt genug Beispiele, die sind nur mit Fotocontent extrem viral gegangen. Johannes Kiesch zum Beispiel ist so jemand, der die ersten Jahre nur Textbeiträge gemacht hat mit einem Foto und nie ein Video gepostet hat. Und hat extrem krass funktioniert. Das heißt, finde deinen eigenen Stil. Wenn du mit Videos comfortable bist, würde ich dir empfehlen, mach ein paar.
Ja, ist auch unsere Erfahrung. Also wir arbeiten selber bei Morfire extrem viel mit Videocontent. Wir haben einen YouTube-Channel etc. Die Leute, die da Bock drauf haben, lass sie vor die Kamera. Das ist super, das ist extrem authentisch. Du kannst dadurch viel, viel mehr Nähe transportieren als nur durch Fotos. Genau, Reichweite macht keine große Freude, aber die Qualität der Reichweite ist natürlich eine ganz andere. Also genau, mit einem Foto erreichst du mehr Leute als auch mit einem Podcast. Aber die Intensität, mit der sich Leute dann mit deinen Inhalten beschäftigen, ist einfach ein Vielfaches höher. Also insofern, lass dich davon der Reichweite nicht abschrecken, sondern test es einfach aus, wenn du komfortabel damit bist. Und zeigt sich auch, es muss kein Hochglanz sein, sondern mach es simpel, starte einfach damit und lerne. Und dann guck einfach, ob das Format in welcher Form auch immer für dich funktioniert. Für mich auch ein gutes Beispiel, Thema Qualität. Der Henrik Lennertz von Unlock Growth, der macht die Videos, wenn er morgens irgendwie am Rhein joggen geht und macht dann da halt eben seine Videos und lädt die sowohl bei LinkedIn als auch bei Insta hoch. Das ist alles andere als Hochglanz-Video-Content, aber es ist inhaltlich halt stark. Und deswegen ist das genau sein Format. Also insofern, find dein Format und dann test es aus. So, der Alexander ist als nächstes dran. Wie vermittelt man denn Mehrwert in einer, in Anführungszeichen, kalten LinkedIn-Nachricht? Direkt irgendein Webinar-Report oder ähnliches pitchen wirkt auch etwas much, mit einem lachenden Smiley dazu.
Also, es kommt darauf an, was du anbietest. Wenn ich eine Marketingdienstleistung anbiete oder eine Dienstleistung, in der ich, sage ich mal, bei der ich schon gewisse Referenzen ziehen kann zum Kunden, sagen wir mal, ich baue Webseiten, dann biete ich Mehrwert, indem ich mir die Webseite von Robin angucke und sage, was gut ist, was schlecht ist und das in die Nachricht einbaue. Wenn ich einen LinkedIn-Service anbiete, ist das Gleiche. Das heißt, wenn ich einen Service anbiete oder irgendwas, ein Produkt anbiete, wo ich schon zu referenzieren kann vom Kunden, dann schaue ich mir die Ist-Situation beim Kunden an und gib ihm vor, was denn besser gemacht werden könnte. Wenn der Kunde sowas nicht hat, beispielsweise sagen wir mal, man hat eine Videoproduktionsfirma oder ja, Beispiel, und der Kunde hat aber keine Videos, dann kann ich sagen, hey, ich habe hier 3 Videos von Kunden in einer ähnlichen Branche, das und das ist ein Output. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das so und so macht. Das heißt, auch wieder konkret auf die Situation eingehen beim Kunden ist immer das Wichtigste. Ich würde vermeiden, random so Webinare oder sonst was zu schicken, weil das sehr, sehr sandy kommt, sondern immer versuchen, erstmal auf die Situation des Kunden einzugehen, bevor ich einfach irgendwas zuschicke. So. Das ist so das Best Practice. Und wenn das nicht funktioniert, dann eine Nachricht schreiben und erstmal über was komplett anderes sprechen. Also gar nicht darauf eingehen und eine Konversation starten und versuchen, irgendwas zu pitchen, sondern erstmal zu sagen, hey, ich habe im letzten Beitrag von dir gesehen, Thema fand ich mega spannend. Und über dann 3, 4, 5 Chatverläufe und Chatnachrichten eine Konversation und Vertrauen aufbauen und dann im richtigen Moment was schicken. Das direkt am Anfang zu schicken, würde ich sowieso nicht empfehlen.
Genau. Und du sagst auch gerade, so eine Konversation starten, aber bitte nicht so Fake-Fragen, so hey, was ist denn deine größte Herausforderung jetzt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie viele davon bei mir in die Inbox da reinsliden jede Woche, aber da gehe ich gar nicht mehr drauf ein. Also mach wirklich was, wo du einen Mehrwert lieferst. Stell nicht irgendwie Pseudo-Fragen, dann kannst du wirklich damit punkten. Oder auch das Thema, also ich kenne einige Leute, die mit Videos super erfolgreich sind, dass sie zum Beispiel, wenn sie eine Webseitenanalyse machen, sie zeigen halt eben Video, wie sie durch die Seite gehen und einfach zeigen so, hey, das und das ist mir aufgefallen, könntest du mal drüber nachdenken. Also liefern Mehrwert und dann guck mal, was zurückkommt. Und wenn nichts zurückkommt, nochmal eine freundliche Nachfrage und dann war es das aber auch.
Genau, und wenn du Mehrwert nicht direkt liefern kannst, bau erstmal Vertrauen auf über dritte Themen oder über einfach Posts, die du gesehen hast etc. Und pitch gar nicht erst das, was du machst, sondern mach das dann auf natürliche Art und Weise.
Der Mike bleibt beim Thema Outreach und er möchte wissen, wer ist der Outreach-Kontakt, der Geschäftsführer persönlich, ein Business-Assistent, ein Sales-Managerin oder miteinander mischen?
Ja, würde ich abhängig machen von deinem Buying-Center. Also je nachdem, wer bei euch im Sales-Prozess des Kunden der relevante Kontakt ist, mit dem solltest du ansprechen. Ich glaube, viele machen immer den Fehler, direkt auf den CEO zu gehen, weil er der CEO ist, wenn er vielleicht gar nichts im Kaufprozess zu sagen hat. Also wenn ich jetzt eine normale, sag ich mal, Marketing-Dienstleistung anbiete bei einem 500-Mann-Unternehmen, dann brauche ich wahrscheinlich nicht den CEO, dass die ein Projekt für 10 oder 20.000 Euro machen können, sondern das macht der Marketing-Chef. Das heißt, der CEO ist komplett irrelevant. Wenn ich jetzt, sag ich mal, wie in unserem Fall, eine Dienstleistung anbiete, CEO-Kommunikation, CEO-Branding, dann wäre es doof, nicht den CEO anzugehen, weil der letztendlich entscheidet, habe ich da Lust drauf oder nicht. Das heißt, mach's ab, also mach dir bewusst, wie ist dein Buying Center aufgebaut und basierend darauf dann resultiert, wen du jetzt angehst und wen du vielleicht gar nicht brauchst.
Ja, genau. Ich bin Geschäftsführer, wir sind 130 Leute und mir werden regelmäßig irgendwelche operativen Tools gepitcht. Das macht halt keinen Sinn. Ich kaufe keine SEA-Tools ein, ich schaue sie mir noch nicht mal an. Manchmal leite ich sie weiter ans SEA-Team, aber ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Im Zweifelsfall werde ich dann irgendwann vom SEA-Team gefragt, Robin, können wir das Tool anschaffen? So, dann sage ich ja oder nein oder pitch es mir oder wie auch immer, aber du brauchst nicht mit deinem Tool auf mich zukommen. So, und transferiere das einfach mal in deine Situation. Wie relevant ist das für den Geschäftsführer? Und geh davon aus, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin extrem viele Pitches in die Inbox reingeballert kriegt. Such dir die Person raus, wo du den leichtesten Zugang dann auch bekommst und teste sonst vielleicht auch einfach mal ein, zwei verschiedene Varianten. Der Christoph hat eine komplett andere Frage und zwar möchte er wissen, was macht einen Beitrag wertvoll? Wie definiert ihr meaningful Content?
Ja, kann ich mich noch daran erinnern, als wir darüber gesprochen haben. Super simpel, mach dir klar, wer deine Zielgruppe ist, sagen wir mal Zielkunden, sprich mit 10 Kunden und stell ihnen die Frage, wenn ich jetzt anfangen würde auf LinkedIn zu posten, welche Inhalte fändest du spannend zu lesen? Das ist eigentlich der einfachste Weg, um zu verstehen, was meaningful ist. Also, was ich damit sagen will, ist, meaningful Content sind aus meiner Sicht Inhalte, die deine Zielgruppe gerne konsumiert und in denen deine Zielgruppe den Mehrwert sieht. So, wenn deine Zielgruppe potenzielle Mitarbeiter sind, dann ist natürlich was komplett anderes an Inhalten wie wieder potenzielle Kunden. Viele machen den Fehler aus meiner Sicht, Inhalte zu posten, wo sie selber denken, die sind spannend. Es kommt nicht unbedingt darauf an, ob ich jetzt denke, der Beitrag ist cool und könnte gut funktionieren, sondern letztendlich entscheidet die Zielgruppe. Ja, Punkt. That's it.
Ja, sehr, sehr schön. Es gibt da eine Redewendung mit Köder und Angler und Fisch. Also ne, einfach mal nachgoogeln.
Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So ist es.
Genau. Und falls du nicht weißt, was deine Zielgruppe triggert, was deine Zielgruppe interessiert, dann solltest du eh nicht anfangen zu posten, sondern dann hast du noch eine ganze Menge an Hausaufgaben zu machen, um das rauszufinden, weil vorher brauchst du keinen Content erstellen. So, der Bato hat gefragt, bietet LinkedIn selber ein Tool, mit dem ich Content vorbereiten, planen und später ausspielen kann oder muss ich geplanten Content über ein externes Tool posten?
Du kannst mittlerweile Posts auf LinkedIn schedulen. Direkt, wenn du hier auf Beitrag schreiben gehst, genau dann ist unten rechts neben dem Posten-Button, ist hier so für später einplanen. Und dann kannst du da direkt so deine Sachen schedulen, sagen wir es mal so.
Genau. Also ich nutze selber das Chrome-Plugin AuthorUp, worüber ich viel mache. Aber genau, mittlerweile kannst du das halt eben auch dann innerhalb von LinkedIn machen. So, der Jan möchte wissen, Kontaktanfrage ohne Nachricht konvertiert am besten? Fragezeichen, weil du das so im Webinar gesagt hast. Lass uns da mal ein bisschen Kontext reingeben. Also, wenn ich jemanden kontaktieren möchte, packe ich eine Nachricht dazu, ja oder nein? Wenn ja, was für eine Nachricht?
Ja, also erstmal, um die Frage zu beantworten, in den meisten Fällen konvertiert ohne Nachricht am besten. Der Grund dafür ist, also ich als CEO mache meinen Account auf und ich kriege eine Anfrage. Und die ersten paar Wörter, die ich sehe, sind Hallo Thomas, bam, bam, bam. Meistens klicke ich es gar nicht erst an, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass mir was verkauft werden will. Wenn aber nur eine Anfrage kommt und das Gegenüber ist auch ein CEO, dann bin ich way more likely, einfach mal auf Annehmen zu drücken, anstatt ohne mir den Typen überhaupt anzugucken. Das heißt, ohne Nachricht konvertiert besser. Wenn ich eine Nachricht schreiben will ans Gegenüber, individuellen Bezug nehmen, aufs Profil beispielsweise, wir suchen uns mal was raus im Profil, eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Kontakt, irgendwas, wo ich Vertrauen aufbaue und niemals pitchen. Also niemals sagen, hey, ist LinkedIn für dich relevant, suchst du gerade eine neue Web, so, das ist alles kompletter Bullshit, sondern immer erstmal auf Vertrauen aufbauen gehen, eine Gemeinsamkeit suchen, zu irgendwas referenzieren, die Webseite etc. Und somit das machen, aber in den meisten Fällen Anfrage ohne Nachricht und erst wenn angenommen ist, die Konversation starten.
Ich bevorzuge für mich persönlich immer, dass ich Kontext gebe, aber ich pitche halt eben auch nicht drin, sondern kontaktiere eigentlich auch nur Leute, wo ich einen Aufhänger zu habe. Also ich mache keine random Kontaktanfragen, aber das ist halt ein anderer Use Case vielleicht auch als bei anderen. Also insofern, ganz wichtig, test es einfach mal aus. Also sonst hauen wir ne 10 ohne Anfrage oder ohne Text, 10 mit einem spezifischen Text und 10 mit einem unspezifischen. Dann guck einfach mal, was passiert, also welche Resonanz du da auch bekommst. Das ist statistisch natürlich nicht valide, aber du bekommst ein Gefühl dafür, wie deine Zielgruppe tickt. Also insofern, auch da, wenn es pauschale Statistiken gibt, das und das funktioniert am besten, ist ein guter Grund, es anders zu machen, weil dann werden es alle so machen.
Aber wie du eigentlich richtig gesagt hast, Robin, ist auch extrem unterschiedlich von der Zielgruppe und der Branche, die man angehen will. So, und deswegen testet, ich würde jetzt sagen, nicht 10, sondern mach lieber mal 50, 60, weil dann wirst du erst eine Datenbasis haben, um zu entscheiden.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. So, letzte LinkedIn-Frage. Und zwar der Markus möchte wissen, ob er einen Premium-Account bei LinkedIn benötigt oder die kostenlose Version reicht.
Ja, also wenn du es seriously angehen willst, Premium-Account, das sind 60 Euro im Monat oder so, du hast extrem viele Vorteile, wie dass du zum Beispiel siehst, wer dein Profil besucht. Also wenn du wirklich LinkedIn angehen willst, hol dir den Premium-Account, rentiert sich.
Mhm. So, dann ich schließe einfach noch eine Frage dran, die mir auch häufiger gestellt wird, bin ich mal auf deine Meinung dazu gespannt. Sales Navigator, ja oder nein? Und wenn ja, für wen?
Ja, also würde ich auch holen, wenn du, sag ich mal, auch wirklich Sales machen willst damit. Also wenn du dir Leadlisten bauen willst, wenn du Recruiting machen willst, dann macht der Sales Navigator auf jeden Fall Sinn, weil du halt extrem auch da wieder viele Vorteile hast. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ein Premium-Account kostet, aber ich meinte jetzt gerade sogar schon den Sales Navigator damit. Also ich glaube, 60 Euro ist Premium und Sales Navigator, soweit ich weiß. Oder 70 vielleicht, aber also beides klar das Ja.
Also insbesondere, wenn du Outreach machst, wirklich auch konstant, das wirklich Teil deines Jobs ist, dann Sales Navigator. Wenn du einfach nur Content nutzt, um Sichtbarkeit aufzubauen, kommst du, glaube ich, auch im Sales Navigator ganz gut vorbei. So ist meine Erfahrung, aber definitiv auch aus meiner Erfahrung, dass wenn du LinkedIn ernsthaft betreiben willst als Basis für Geschäft, dann investiere auch rein.
So, würde ich auch machen. Dann kommen wir jetzt zu deinen Fragen, Robin. Also jetzt Thema Content Marketing, CM und Newsletter. Ich habe die Fragen jetzt einfach so zusammengefasst, ohne die Namen. Aber eine Frage, die im Chat kam, ab wie vielen Kontakten bzw. CRM-Kontakten lohnen sich Newsletter? Weil ich glaube, da haben viele Leute, manche haben irgendwie wenige 100 drin, manche haben mehrere 10.000 drin. Gibt es da eine kritische Masse, die man benötigt?
Ja, also ich verstehe das vollkommen, wenn ich irgendwie eine Liste mit 40 Kontakten habe, dann macht's keinen Bock, irgendwie jede Woche oder alle 14 Tage ein Newsletter zu schreiben. Aber das Schöne ist ja, jeder, der sich neu bei dir einträgt in deine Liste, ist neu. Das heißt, ich würde, wenn ich an der Startlinie stehe, nicht mit einem kontinuierlichen, regelmäßigen, wöchentlichen, monatlichen Newsletter starten, sondern ich würde eine Reihe aufbauen, also sag ich mal so, kein Newsletter, sondern ein Everletter, wo du Evergreen-Tipps gibst, die du für jeden, der neu reinkommt, in der gleichen Reihenfolge raushaust. Das heißt, nehmen wir Thema LinkedIn Personal Branding, du baust halt eben dann eine Reihe auf, wie baue ich mein Profil auf, wie kann ich guten Content posten. So, das ist Evergreen-Content. Das solltest du vielleicht einmal im Jahr dann updaten und jeder, der reinkommt, läuft dann durch diese Serie durch und dann schreibst du jede Woche eine neue Nachricht. So, dann investierst du die Zeit, aber jeder, der reinkommt, startet bei null. Und dementsprechend würde ich einen Newsletter mit null starten, weil irgendwann musst du anfangen. Und nicht erst 1000 Kontakte sammeln und dann loslegen, weil dann haben die Kontakte schon ziemlich Staub angesetzt. Also starte einfach bei null, guck, dass du kontinuierlich neue reinbekommst und start dann die Serie. So würde ich vorgehen.
Das ist eigentlich cool, das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Also du sagst somit einmal so eine Serie vorbereiten, die schedulen für neue Kontakte und dann kriegen die sowieso. Und somit, das wäre jetzt eine zweite Möglichkeit, sag ich mal, eine Newsletter zu machen. Und gar nicht jede Woche irgendwas Neues dir ausdenken und live schreiben. Zweite Frage, hast du jetzt vielleicht schon teilweise beantwortet, aber vielleicht hast du da noch verschiedene Empfehlungen. Wie oft sollte ich einen Newsletter senden? Also, weil ich kenne selber manche schicken zwei Newsletter die Woche. Da denke ich mir selber dann so, weiß nicht, klicke ich dann meistens weg. Sagst du lieber einen Newsletter die Woche oder ein richtig geiler Newsletter einmal im Monat? Was sind da so die Empfehlungen?
Ich würde zu einer höheren Frequenz tendieren als monatlich, weil nicht jeder Newsletter wird von jedem geöffnet. Ich schaue mir das insbesondere bei uns extrem granular an. Wir haben auch Erfahrungen aus anderen Kundenprojekten. Und mach lieber einen kürzeren Newsletter und schick den wöchentlich raus als ein Riesending im Monat. Einfach weil du so eine höhere Sichtbarkeit in der Inbox hast. Und wenn du guten Content raushaust, dann verlierst du maximal 0,5% der Leute, die in deiner Liste drin sind, pro gesendete Mail. Also ist zu vernachlässigen, wenn du guten Content machst. Und dann sorg lieber dafür, dass du eine höhere Frequenz hast. Das ist ähnlich, auch Thema hier Kontinuität, ähnlich wie wenn du auf LinkedIn einmal im Monat den geilen Beitrag raushaust, der wird trotzdem nur von einer bestimmten Gruppe an Menschen gesehen. Mach lieber guten Content nach Pareto-Prinzip, also wirklich guten Content, so 80% Energie rein oder 20% Energie reingesteckt und hast 80% Content-Qualität und das in einer höheren Frequenz, dann lieber einmal pro Woche. Und das würde ich beim Newsletter auch ähnlich handhaben. Es ist mal eine Frage von Ressourcen und natürlich auch, wie viele Leute du damit erreichst. Also wenn du jetzt tatsächlich gerade eine Liste mit 40, 50 Leuten hast, würde ich jetzt nicht irgendwie zweimal die Woche raushauen. Aber 14 täglich wäre für mich schon so, wenn du Content machst, also wirklich Mehrwert rausschickst, ist 14 täglich schon eine gute Frequenz. Wenn du nur, hier sind unsere Unternehmensupdates, die keinen Schwein interessieren, dann schick gar nicht raus. Also so, das wäre jetzt meine Empfehlung. Und wir selber machen zum Beispiel wöchentlich, also einmal die Woche geht der reguläre Newsletter raus, plus bei Workflows haben wir zum Teil auch höhere Frequenz.
Verstanden. Okay, dann letztes Thema für die heutige Session, Thema Lead Scoring. Du hast es in einem Vortrag angerissen. Lead Scoring, was ist es, wie ich es mache? Wie baue ich denn sinnvolle Kriterien auf für mein Lead Scoring? Also es hängt ja mit den Touchpoints zusammen, aber welche Touchpoints ergeben sich jetzt als sinnvoll und vielleicht auch mit einer Empfehlung für die Gewichtung und welche Touchpoints sind vielleicht auf den ersten Blick sinnvoll, aber im Lead Scoring gar nicht so sinnvoll?
Wichtigstes Kriterium sind aus meiner Sicht nicht die Touchpoints, sondern wer ist deine Zielgruppe? Also was bringt es dir, wenn du Leute bei dir in dann irgendwie einen super hohen Leadscore bewertest, weil sie wahnsinnig aktiv sind, aber sie überhaupt nicht deine Buyer-Persona sind oder dein Zielunternehmen? Wenn du Unternehmen erreichen willst aus einer bestimmten Branche, die tendenziell eher, 500 plus Mitarbeitende haben, dann bringt dir ein super aktiver Freelancer, der deinen Content konsumiert, bringt dir mal gar nichts. Also deswegen geh von den wichtigsten Kriterien bei der Bewertung, wer ist dein Zielkunde aus, das heißt Unternehmensgröße, wer ist die richtige Buyer-Persona und dann auf die Kriterien, welche Inhalte konsumieren die Personen. Also, wie kommst du auf diese Kriterien? Ich würde von Sales aus rückwärts denken. Das heißt, was sind die Zielkunden? Mit welchen Kunden hat Sales besonders viel Spaß? Mit wem möchtest du denn sprechen? Und dann zu schauen, wie kannst du diese Punkte identifizieren und von da aus dann das Scoring aufbauen. Also hol den Vertrieb im B2B definitiv mit rein und baue mit dem Vertrieb auf. Die schlimmsten Scoring sind die das Marketing alleine definiert hat, ohne den Vertrieb vorher zu fragen. Und so rum würde ich dann halt eben auch noch angehen.
Okay, sehr cool. Dann sind wir durch an dem Punkt.
Genau. Das war dann eine wunderbare, sagen wir mal, Fokus LinkedIn mit Schwerpunkt Content Q&A Session. Ja, ich glaube, es war jetzt mal eben ein kleiner wilder Galopp, paar 30 Minuten mit sehr, sehr viel Content. Und was wir gerne machen können, ist jetzt meine Idee, wenn so jetzt hier Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen oder Hörer sagen, oh, das finde ich cool, ich würde gerne auch sowas nochmal machen und habe auch noch Fragen zu bestimmten Themen, können wir gerne wieder sammeln und einfach nochmal so eine Session machen. Das ist jetzt nicht abgesprochen. Tommy, bist du dabei?
Ich bin dabei.
Hervorragend. Ja, dann ja, würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps. Und dann hören und sehen wir uns wieder. Ne?
Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
So, das war die Q&A-Session zu den Themen LinkedIn-Content und auch zu Marketing Automation und CRM. So, wenn du weitere Fragen zu diesen Themenkomplexen hast, schreib mich gerne einfach an. Falls wir auf LinkedIn noch nicht verbunden sind, auch gerne da einfach adden mit kurzem Hinweis, woher du gekommen bist. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren. Denn es gibt nächste Woche wieder spannenden Content mit tollen Gästen, die ihre Insights teilen. Also insofern, abonnieren nicht vergessen und wir hören uns der nächsten Woche. Ciao.